Heute bei CT Uplink spielen wie damals für unter 50 Euro und was ihr sonst noch alles über Retro Gaming wissen müsst.
CT Uplink.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom CT Uplink. Mein Name ist Michael Wiczorek von Heise Online und an meiner Seite, zu meiner Linken, ist
Alexander Spier, auch von Heise Online.
Und hier unten prangt in seinem eigenen Bereich, umhüllt von Pixeln des CT Uplink.
Jan-Kino Jansen vom CT Magazin.
Und wir sprechen alle gemeinsam heute über Retro Gaming, eine Passion, die uns drei ja sehr verbindet. Und fangen wir doch direkt an in dieser schönen Ausgabe hier. Keno, hast du einen Artikel geschrieben über das PlayStation Classic? Das habe ich, glaube ich, mal in der Retro-Ausgabe ja von der CT getestet. Da war ich nicht so begeistert, habe schon darauf verwiesen, aber da gibt es noch Möglichkeiten. Was hast du denn mit der PlayStation Classic angestellt?
Ja, mir sind zwei Dinge aufgefallen. Also zuerst ist mir halt aufgefallen, dass das Ding unheimlich billig geworden ist. Also zum Teil unter 40 Euro. Also ich habe es für unter 40 Euro gesehen. Ein Freund von mir hat es auch tatsächlich für den Preis gekauft. Inzwischen ist es, vielleicht wegen meinem Artikel, wer weiß, aber inzwischen ist es ein bisschen teurer geworden. Jetzt muss man 44 Euro ausgeben. Aber das ist immer noch deutlich billiger als der Einführungspreis davon. Und dann habe ich mal so geguckt, was steckt da eigentlich drin? Und da steckt eigentlich eine vergleichbare Hardware drin wie ein Raspberry Pi 3B, der einen Kultstatus, kann man schon sagen, also der ja bei vielen Retro-Gamern zumindest als sehr gute Gaming-Emulationsstation gilt. Aber das Problem ist, der Raspi kostet auch ungefähr so viel, also 30, 40 Euro. Aber man braucht dann auf jeden Fall dann noch Controller, man braucht ein Gehäuse und solche Sachen. Und das braucht man halt alles bei der PlayStation Classic nicht. Die ist halt schon in einem schönen Gaming-Gehäuse, also in so einer minifizierten PlayStation. Genau, da ist der Größenvergleich. Und es sind zwei Controller mitgeliefert, die ich sehr gut finde, also die sich genauso anfühlen wie die Original PlayStation 1 Controller. Allerdings ohne Analogstick, aber das braucht man ja für die alten Spiele auch meistens nicht.
Emulieren möchte. Also wir sprechen jetzt gerade über Emulation, die halt auf dem Raspi 3 gut lief. Das bedeutet alles vom NES über Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, die 16-Bit-Ära. Also wir reden nicht zwingend über die PlayStation, witzigerweise selber die PlayStation-Ära. Ne? Da gab es ja durchaus einige Spiele, die mit Analogsticks dann besser zu spielen waren, wie zum Beispiel Ape Escape oder Metal Gear Solid fällt mir da direkt ein.
Und N64 gilt natürlich genauso auch. Das aber vielleicht auch nicht ganz. Also da haben wir ja unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt damit geht oder nicht. Theoretisch geht's. Aber auf alle Fälle ist eben das Tolle, dass man kriegt halt sozusagen ein Raspberry Pi quasi mit einem schönen Gehäuse, mit zwei Gamepads. Ja. Und das Tolle ist, man muss das Ding nicht irgendwie verschraddeln. Also man muss da jetzt nicht muss die Firmware jetzt nicht austauschen, sondern man steckt da einfach nur einen USB-Stick rein und dann kann die Emulation losgehen und zwar natürlich nicht nur PlayStation 1 Spiele, sondern alle Sachen, die du gerade erwähnt hast. Es gehen auch alte Heimcomputer, C64, Amiga.
Richtig. Und die Emulation läuft ja sogar besser als von dem von Sony ausgelieferten Zustand. Also selbst die PlayStation Spiele. Und das Schöne ist, da ist ja ein PlayStation BIOS dabei. Das heißt, es ist eine Grauzone, sicherlich legal, aber so kommt man zumindest legal an eins dieser PlayStation BIOS, die man ja für die Emulation von einigen PlayStation-Spielen benötigt.
Ja, das Interessante ist, dass die tatsächlich, Sony nutzt in dem Ding einen Open-Source-Emulator. Genau. Den PCSX heißt der, glaube ich.
Ne? PCSX, ja.
Und der
Rearmed für ARM-Chips.
Genau, richtig, rearmed. Und der ist natürlich, Ja, der ist da nicht konfigurierbar in der, also man sieht das gar nicht, dass das dieser Emulator ist. Und wenn man da einen anderen USB-Stick reintut, also einen modifizierten USB-Stick, den man vorher am Rechner vorbereitet hat, dann kann man zum Beispiel auch, erstmal kann man eine neue Version benutzen, eine aktuelle Version von diesem Emulator, und man kann auch viel mehr einstellen. Und die Erfahrung hattest du ja schon, als du den getestet hattest, gemacht, dass da, dass wenn man halt eine andere Version verwendet, dass es besser funktioniert. Zum Beispiel ist auch das Problem, dass die nur die 50 Hertz, also die PAL-Versionen da verwenden,
Bei den
statt
meisten,
der,
ja.
bei den meisten statt,
Und
und
vor
da
allen
kann
Dingen
man.
auch in Amerika, ne? Also das Ding ist baugleich mit dem, was die in Amerika kriegen. Jetzt wahrscheinlich vom Netzteil dann mal. Obwohl, nee, das war ja Mikro-USB, ne?
Ich glaube
Selbst
ja.
das ist dann gleich. Dann hatten die auf einmal die langsam laufenden PAL-Versionen, was halt überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat.
Also Sony hätte echt keinen guten Job gemacht bei der PS Classic selber, aber es ist halt cool, dass die Hardware irgendwie noch
Ich
funktioniert,
wollte
ne?
sagen, die Hardware finde ich ist sehr, sehr gelungen. Also die finde ich auch eigentlich sogar fast gelungener als bei Nintendo, weil die Kabel vom Controller sind schön lang und irgendwie ist das alles. Ist alles nett, finde ich. Ja.
Ich fand, wir wollen noch kurz daran erinnern, es war am Anfang so schön, als diese Konsole quasi erst noch gehackt werden musste. Dann, das ging über einen USB-Keyboard, was man daran schließen konnte. Das, vorne sind nämlich in Wirklichkeit USB-Buchsen, die sehen nur so, aus wie PlayStation-Ports in
Genau.
Miniatur. Und dann musste man von Corsair, glaube ich, das K70 Mechanical Keyboard war das einzige, was neben der anderen Maus noch ging, was man da anschließen musste. Und dann da, um da dann Escape zu drücken, um in dieses
Ah
Emulator-Menü
ja.
zu kommen, was halt absolut
Interessant.
bizarr ist. Aber so ist man da quasi reingekommen, weil das halt
Ja.
irgendwie in der Entwicklung von dem von Sony da quasi eine Rolle gespielt hat. Das war echt
Ja,
irre.
und jetzt gibt es das sogenannte Auto-Bleem-Projekt
Genau.
und da ist es einfach so, dass man wirklich einfach am PC oder am Mac oder am Linux oder whatever einfach auf dem USB-Stick Dateien drauf kopiert, die man von darunter lädt, zum Beispiel von GitHub, also es gibt es auf GitHub die Software Autobleem. Und dann, ja, da kann man sich dann auch beliebige ROMs, die man vielleicht noch hat,
Die man sich
Disk-Images,
selbst erstellt hat, natürlich.
Von seinen
ja,
Originalspielen.
oder legal runtergeladen hat. Ich benutze zum Beispiel
Auch
sehr
das gibt's ja.
gerne, es gibt auf Steam so ein Sega-Package, das heißt Mega Drive und Saturn Classics. Und da sind tatsächlich auch ROMs drin, die man
Ah, korrekt.
extern verwenden darf. Und das Ding hat damals, ich habe das bei Steam für einen Zwanni oder so gekauft. Es war auch zwischenzeitlich mal billiger. Und jetzt, interessanterweise, habe ich das nicht mehr im Steam Shop gefunden. Aber meine Version, also gibt es da noch. Und das ist allgemein ein ganz schönes, günstiges Paket. Und da kann man auf jeden Fall die legalen Versionen runterholen. Das hat Sega auch wirklich so schön gemacht, dass sie die ROMs in einem Format inzwischen da anliefert, wo sie bewusst wissen, das benutzen Leute in externen Emulatoren. Und das finde ich ziemlich cool.
Aber die benutzen
Naja,
bestimmt auch die freien Emulatoren, oder? Also ich meine, die werden ja auch keine eigenen entwickelt haben. Wahrscheinlich ist
die
das
haben
der
auch,
Grund, ne?
die haben ein sehr liebevolles Frontend, wo man in so einem virtuellen Kinderzimmer ist und dann da so sich so rumlaufen kann. Aber klar, der drunter liegende Emulator, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch, weil die sind ja extrem gut, die Sachen, die es da inzwischen gibt.
Bevor es da jetzt wieder in den Kommentaren dann die Fragen kommen, ja, wie macht man das denn legale Kopien von seinen eigenen Spielen? Wer das mal wissen möchte, kann ich vielleicht ganz kurz grob mal umreißen. Es gibt Kabel, die den Cartridge-Port von den Konsolen quasi abbilden und die dann per USB an einen Windows-PC zum Beispiel kommen. Dazu gibt es eine Software, die kann man runterladen, dann steckt man sein eigenes Modul da raus und dann werden zum einen die Save Games darunter geladen oder halt ein Abbild des kompletten ROMs. So werden die erstellt und die kann man auch selber erwerben. Ich glaube, in
Das
Deutschland
passt
macht das
doch.
jemand in München. Ich kann den Shop gerne in die Beschreibung packen. Die gibt es also zu kaufen und bei PlayStation-Spielen ist es ja noch einfacher. Da kann man die einfach in ein PC-Laufwerk machen und dann mit Image Burn eine Kopie
Genau.
herstellen,
So
sozusagen.
ist es.
Also
Also,
Disk-based Sachen.
Nintendo ist halt so ein, also da ist es sehr schwierig, ohne, wenn man sich selber nicht die Cartridges auslesen will oder kann, da an legale
Das
Spiele zu
stimmt.
kommen. Aber funktioniert natürlich auch alles. Und noch der Vollständigkeit halber, also ich habe dieses Auto-Bleem verwendet, was also einmal Das Hauptmenü von der, also das PlayStation 1 Hauptmenü der PlayStation Classic verbessert und modifiziert. Aber es gibt auch noch, das ist auch schon mit reingebacken, RetroArch, also diese bekannte Emulationsplattform oder Frontend, wo man dann eben diese ganzen Systeme dann auch starten kann. Man kann auch den RetroArch-Kram in das Hauptmenü einbauen der, der PlayStation Classic. Also, dass das dann so aussieht, als wäre das eine ganz normale PlayStation Classic, wo dann auf einmal Nintendo-Spiele drauf laufen. Das funktioniert ziemlich gut. Das Einzige, du hattest jetzt gerade dieses Keyboard erwähnt, dieses Corsair-Keyboard. Ein bisschen problematisch ist, dass die USB-Ports, die ja eigentlich nur für die Controller sind, das steckt man nämlich in den USB-Port fürs zweite Gamepad, steckt man den USB-Stick. Und damit funktionieren nur USB-Sticks, die nicht so viel Strom brauchen.
Richtig.
Das ist halt, man kann da jetzt auf der Platine, kann man da irgendwie rumlöten, um diese dieses Problem zu beheben. Das finde ich allerdings nicht so wahnsinnig elegant. Es gibt die Möglichkeit, wenn man kein Problem damit hat, die Firmware neu zu schreiben, dann gibt es das sogenannte Project Eris, das hieß früher BleemSync, und da werden dann sogenannte OTG Adapter unterstützt, wo du dann an dem Stromversorgungs-Micro-USB-Port so einen Adapter reinhängst, wo du dann neben der Stromversorgung auch noch einen USB-Stick dran tun kannst, der mehr Strom braucht. Mhm. Ich hatte aber im Test, also wir haben ja, wenn wir auf Messen gehen, ne, ihr habt ja wahrscheinlich alle ein Wegglas mit 100 USB-Sticks da so umliegen.
Das also, stimmt.
Also ich musste nicht viele ausprobieren, bis ich einen gefunden hatte, der funktioniert hat.
Das ist meistens also der alte, der in der Schublade irgendwo liegt. Das sind die, die genau noch funktionieren mit 16 bis 32 Megabyte.
Ja, und es gibt auch, man kann auch, wenn man keinen hat, kann man auch die SanDisk Cruiser sind das, glaube ich.
Mhm, die funktionieren
auch. Die habe ich auch ausprobiert. Ja.
Genau, ja, und damit hieft man also sozusagen diese Hardware, die eigentlich in allen Tests unter unserem eingeschlossen ist, nicht gut abgeschnitten hat, auf einmal auf ein ganz neues Level, und sie macht sie so brauchbar wie so ein Raspi 3B, der ja auch Software-Emulation nutzt und ja, der auch ungefähr dann an der Schwelle Nintendo 64 und PlayStation schrappt, aber den dann zumindest nach Meinung von meinem geschätzten Kollegen Alex und mir nicht ganz zufriedenstellend erreicht.
Ein Nachteil, den ich kurz einhaken darf, einen Nachteil hat man leider, weil auf dem Raspi gibt es ja das tolle, also da gibt es ja mehrere Retro-Gaming-Projekte, einmal RetroPie und Lacka und solche Sachen. RetroPie finde ich sehr schön, weil das auch dieses schöne Emulation Station Frontend benutzt. Das gibt es auch auf der PlayStation Classic, das ist da aber ein bisschen schwieriger zu machen. Beim Raspi, das kann Alex ja gleich erklären, kann man dann, ist das alles viel einfacher, dann hat man gleich die Emulation Station. Das heißt, es sieht auf der, im Moment auf der PlayStation Classic, funktioniert genauso gut, sieht aber nicht ganz so schön aus, weil die Emulation Station nur mit im Moment Beta-Versionen von Project Eris funktioniert.
Ja, dann kommen wir doch mal zur aktuellen Situation, wie es auf dem Raspi aussieht. Ja. Auf dem Raspi 3 tut sich ja wahrscheinlich nicht mehr so viel. Da ist jetzt die aktuelle Version 3.5, wenn ich mich recht erinnere. Und für den 4er ist immer noch kein RetroPie erschienen. Ich erinnere mich da, ich will das kurz einmal einblenden. Da, Raspi 3B Plus gegen Raspi 4, bis zu dreimal so schnell. Das haben wir ja bereits im Juli 2000, ist fast schon ein Jahr her. Oh mein Gott, wir sind immer noch nicht viel, viel weiter. Da haben wir das getestet, wir beiden. Und wie ist jetzt da die Situation?
Also, man ist schon ein bisschen weiter. Man muss es sagen, es gibt fertige Images, man muss jetzt nicht mehr so viel selber basteln. Vieles ist halt noch so Beta oder so halbfertig. An sich kann man aber schon relativ einfach, man kommt relativ einfach jetzt dahin, dass man was emulieren kann. Also das heißt, ich lade mir den, also entweder RetroPie als Image oder eben ein anderes Image. Aber es ist sogar schon im in dem Installer vom Raspberry ist der mit drin. Das heißt, ich kann das relativ einfach mir auf die SD-Karte spielen und es läuft. Es ist noch nicht alles ganz fertig, aber es geht schon. Und dann hat man halt RetroArch in der aktuellen Variante und kann sich da halt die Emulatoren drauf spielen. Das geht auch. Ich finde, Problem ist immer noch, dass die Hardware noch nicht so richtig ausgenutzt wird. Ist es besser geworden? Also im Gegensatz zum Retro, Quatsch, zum Raspi 3 ist es schon, man merkt schon ein bisschen den Performance-Unterschied. Das haben wir auch damals festgestellt und es läuft jetzt auch, sagen wir mal, stabiler. Also es ist jetzt nicht so, es geht zwar schneller, aber irgendwie ist es doof. Man kriegt schon vieles hin. Aber wie du schon gesagt hast, ja, PlayStation geht eigentlich bei den meisten Sachen gut genug für mich. Also wo ich sage, ja, es ist jetzt vielleicht nicht 100% stabil, aber es läuft. Nintendo 64 ist halt immer noch so, ja, geht mal nicht.
Auch auf dem Raspi 4 tatsächlich.
Ja, also das ist das, also gerade Nintendo 64 ist immer noch problematisch. Es gibt Spiele, die laufen sehr gut, aber es gibt auch ganz viele, die eben so mit ihren 30 FPS so da hinten gurken und eben auch sehr viele Schwankungen drin haben. Und es liegt halt darin, dass sie halt
ganz kurzer Einschub, woran das liegt. Diese Emulatoren, die da dann auf dem Raspi laufen, das RetroPie-Projekt nutzt ja auch die LibRetro. Genau. Bibliothek, die sind halt primär mal für den PC entwickelt worden und dann portiert worden. Das heißt, die laufen eh nicht optimal auf die Hardware konfiguriert, nenne ich es mal. Und die Hauptprobleme kommen ja nicht mal so sehr bei der Grafik, die geht meistens noch so mit ein paar Grafikfehlern. Die Hauptproblematik ist tatsächlich der Sound. Ja. Allgemein bei Software-Emulationen.
Gerade solche Sachen, also wo ich jetzt so als, ich probiere das mal aus, es geht, es ist ganz cool, stört mich jetzt nicht so sehr. Klar gibt es da Soundaussetzer, sagt man, ja gut, Hauptsache es läuft irgendwie. Aber wenn du jetzt wirklich das emulieren willst, wenn du sagst, du willst das Original-Feeling haben, da stört das natürlich. Und das ist einfach noch nicht an dem Punkt. Und du merkst eben auch, dass die zum Beispiel, dass sie auf den Grafikchip immer besser anpassen, dass es auch besser wird beim Vierer, beim Dreier ist es eh schon relativ optimal, beim Vierer wird es halt besser. Und auch die vier Kerne bringen da echt doch schon einiges an Leistung. Aber eben so Kleinigkeiten, wo es dann eben auch aufs Time, auf die Latenz ankommt und so. Und da hängt es halt immer noch. Das merkst du auch. Und deswegen ist das eben alles noch nicht so finale Software, sondern man sagt, ja, okay, wir sind dran, wir arbeiten da seit einem Jahr dran, aber es ist immer noch nicht so ganz.
Alex, weißt du zufällig, woran das liegt? Weil bei den Sprüngen von Raspi 1, 2 auf 3, da war RetroPie innerhalb kürzester Zeit angepasst. Und jetzt beim Vierer dauert es länger. Liegt das an den 64-Bit oder so?
Ja, das Problem ist, 64-Bit ist auch so ein Problem, weil die tatsächlich die 64-Bit gar nicht voll ausnutzen. Es fehlt auch noch der vom Raspi selber, die Treiberunterstützung. Also es gibt zwar, der Prozessor kann 64-Bit, aber es fehlt einfach immer noch die Anpassung von Raspbian läuft halt immer noch auf 32-Bit, einfach weil das der Standard war und auch die alte Software drauf läuft. Und 64-Bit ist immer so eine Sache. Dazu kommen neue Videokerne, dazu kommen neue ARM-Kerne, die eben durch die 64-Bit-Unterstützung eben auch eine andere Architektur teilweise haben. Und bis das alles so mal umgesetzt ist, das ist das Problem. Und die Pretro ist da auch viel dabei und wird auch viel gemacht. Aber eben auch der Grundkern vom Raspi selber ist halt immer noch so, ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das merkst du einfach. Da ist noch nicht das volle Potenzial ausgenutzt.
Im Endeffekt ist die Hardware zu früh auf den Markt gekommen, könnte man sagen. Wir haben halt den Raspi 4 schneller auf den Markt geschoben, als die Softwareentwicklung da hinterher kam. Also das war in der Vergangenheit da besser.
Wir sind eigentlich in der Situation wie beim Raspi 1 und 2 so, wo das halt alles noch ein bisschen richtig angepasst werden musste, bis es dann so richtig funktioniert. Und da sind wir in der Kurve, sind wir gerade auch beim Raspi 4 eigentlich.
Ah ja, mit dem Sound, das kann ich übrigens bestätigen, weil also eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 1 ist Tony Hawk's Pro Skater 2 und das läuft halt gerade so. Ja, genau. Das läuft so halb gut. Also das kann man zwar spielen, aber der Sound, der krisselt so die ganze
Zeit. Der krisselt die Sprachsamples, wenn die eingespielt werden, dann kommt erst der Knackser, dann kommt das Sprachsample so halb zerstückelt. Das ist nicht schön.
Und das ist sowohl mit der PlayStation Classic, also einfach nur mit einem anderen. Also das Tony Hawk ist ja nicht noch, sei ja nicht drauf, sondern wenn man es einfach mit dem Original-Emulator spielt, ist es schlecht. Es ist auch auf dem Raspi 3B schlecht. Das würde mich natürlich nur interessieren, ob das auf dem Raspi 4 besser spielbar wäre.
Es müsste, wenn die Optimierungen mal da sind, irgendwann besser laufen, weil dass die Performance da ist, sieht man, wenn der Emulator besser optimiert ist. Wir haben bei Alex im Büro schon Soul Calibur von der Dreamcast flüssig gespielt.
Ja.
Also ein Spiel, was viel, viel hardwarehungriger ist als ein Tony Hawk's Pro Skater 2 auf der ersten PlayStation, läuft auf dem Raspi 4 absolut flüssig mit 60 FPS.
Man muss sagen, Dreamcast zum Beispiel funktioniert deutlich besser Also die Gründe sind mir noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich, weil die Hardware einfach ähnlicher ist. Aber da funktioniert die Emulation deutlich besser. Es gibt immer noch genauso Hakler und hier und da, aber gerade so Sound und solche Sachen, die funktionieren. Ne? Du hast vielleicht ein bisschen Delay bei der Eingabe und so, aber es funktioniert wesentlich besser. Kommt aufs Spiel an, aber es geht. Und ich finde, wahrscheinlich ist das auch eine Sache, wenn die Hardware mehr Leistung bringt, dann kannst du das genau emulieren. Das ist das Problem. Du kannst es halt im Raspberry 4 wird es im Moment nicht genau emuliert. Du hast halt mehr Performance, aber es wird einfach nicht genau emuliert. Und dafür müsstest du die Performance einsetzen. Da muss es erstmal funktionieren, damit dann die Anpassungen wieder stattfinden und auch für einzelne Spiele wieder stattfinden. Und das ist so ein bisschen, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das so richtig läuft. Aber ich meine, du hast jetzt erstmal die Hardware-Grundlage. Das heißt also, in ein, zwei Jahren hast du eine relativ, naja, nicht perfekte Emulation, aber eine sehr gute Emulation. Im Moment hast du die aber einfach nicht.
Man muss ja auch, was man echt sagen muss, dass wenn man vor allem scharf auf 16-Bit-Sachen ist, also Super Nintendo oder Mega Drive, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch ja. Schon auf dem PlayStation Classic und auf dem Raspi 3. Und da gibt es ja sogar schon, da läuft zumindest auf der PlayStation Classic bei mir im RetroArch auch dieses Run-Ahead-Feature, was ja bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil es ja dieses legendäre Latenzproblem zum Teil so verbessert. Ich habe gelesen, dass es bei einigen Sachen tatsächlich weniger Latenz ist als auf der Originalhardware. Vielleicht kann das ja einer von euch mal erklären.
Also weniger als auf der Originalhardware kann ich mir schlecht vorstellen, weil wenn du einen Super Nintendo direkt an PVM, also ich habe hier Bilder, das ist so ein professioneller Broadcast-Monitor, die sehen so aus, anschließt über RGB oder wie auch immer, halt irgendwie analog direkt, da gibt es keine Eingabeverzögerung. Die ist bei null. Da runterzukommen ist nahezu unmöglich. aber sie kommen halt auf das gleiche Niveau, indem sie permanent im Millisekundenbereich durch schnelle SSDs, du brauchst dafür eine schnelle SSD, damit das vernünftig funktioniert, die mit in dem richtigen Interface hockt, also mindestens SATA 3, speichert, zwischenspeichert. Alex, du kannst es noch detaillierter erklären, wenn du willst.
Ja, im Prinzip ist es tatsächlich so, er legt einfach, er lässt das vor, deswegen war eine Head, er lässt sozusagen die Emulation ein Stück voran, ein oder zwei Frames, vielleicht auch drei, und speichert dann immer diesen Zustand ab. Und wenn ich die Eingabe drücke, lädt er sozusagen dieses Save-Game und ich habe das Gefühl, er ist ja genau in dem Moment reagiert, dabei hat er eigentlich das schon im Voraus emuliert. Also, das ist, sag mal so, ich versuche das auch immer noch im Kopf zu kriegen, wie genau, warum macht er das? Am Prinzip geht es darum, dass er einfach ständig Savegames abstellt und wenn ich drücke, lädt er das Savegame in dem Moment, das heißt, ich habe dann einfach den Delay nicht mehr, das sind dann zwei Frames Unterschied. Nur dafür musst du eben genau, die Performance, du musst es halt mehrfach emulieren, du musst dieses Spiel also mindestens zwei, dreimal emulieren, je nachdem, wie viele Frames du vorangehst. Wie
Aktionen auch möglich sind.
Genau. Und du brauchst auch du brauchst natürlich eben auch einen schnellen Speicher, damit er das eben immer wieder, weil ich meine, klar ist es jetzt nicht so ein riesen Call of Duty-Spiel, aber du hast halt immer ganz viele Sachen, die schnell geschrieben und schnell gelesen werden müssen. Und das merkst du halt, da ist der Raspi tatsächlich bei den 16-Bit-Spielen auch schon schnell genug für zumindest ein bisschen. Du merkst vielleicht einen Unterschied, aber es geht. Aber gerade wenn du anfängst mit irgendwelchen genauen Emulationen, wo dann sehr viel Hardware gefordert ist, dann geht das auch beim Raspi nicht mehr. Am PC geht es das wesentlich besser. Aber es geht.
Das Feature funktioniert. Aber genau. Wer es wirklich nutzen will zu seinem höchstmöglichen Potenzial, da müssen wir dann viel später einhaken, nämlich beim PC und RetroArch, wo man hochgezüchtete Spiele-PCs voll auskostet, indem man dann Super Mario World mit mehreren Instanzen quasi voremuliert ausführt. Am besten noch mit dem besten Emulator, das ist, glaube ich, B-SNES heißt das.
Genau.
Ich würde sagen, SNES 9X ist der beste, aber das
ist der ist so ungenau, der macht so viele Soundfehler. Keno, der ist 2001 war das vielleicht der beste, aber heute oder Higan gibt es dann auch für das NES. Die sind ganz genau auf den Zyklus genau bei der Software-Emulation, aber die würden nie auf so einem Raspi 3 zum Beispiel laufen. Es gibt aber noch ein Zwischending und das ist das, was auch immer viele Leute dann empfehlen. Das ist das Nvidia Shield TV auf Android-Basis, wo im Endeffekt auch eine, da kann man sich viel drauf runterladen, aber das Beste ist auch da im Endeffekt RetroArch zu installieren und da die Libretro-optimierte Bibliothek zu benutzen. Mhm. Ich habe das ein halbes Jahr lang genutzt, war damit auch sehr zufrieden. Da gehen wirklich tolle Sachen mit. Da kann man PlayStation-Spiele mitspielen, die definitiv nicht auf einem Raspi laufen. N64-Emulation hat auch da so ein paar Titel, die gehen eigentlich gar nicht. Auch da läuft GoldenEye nicht wirklich beim Sound perfekt. Aber es, das würde ich sagen, okay, wenn man sich jetzt einmal im Jahr hinsetzt und das dann spielen will mit ein paar Freunden, das ist schon okay. Kann man machen.
Wollen wir einmal erklären, was LibRetro und RetroArch ist? Will das mal jemand versuchen oder soll ich?
Also, ich probiere es mal. Und zwar, also LibRetro ist im Grunde genommen die, naja, die Entwicklungsbibliothek. Darauf setzen dann ganz viele Emulatoren auf, beziehungsweise sind dafür optimiert. Also sie benutzen halt bestimmte Hardware-Funktionen und das ist dann in LibRetro, hält das vor.
Aber das sind schon Emulatoren, die vorliegen als Standalone-Sachen.
Es gibt also solche und solche, aber im Prinzip ist das schon meistens, sind das andere, also die arbeiten auch Standalone. Und LibRetro ist quasi nur noch mal eine Abstraktion, dass du halt bestimmte Funktionen besser nutzen kannst. Ich weiß nicht, ich müsste wahrscheinlich auch für LibRetro noch mal extra angepasst werden. Deswegen BSNES gibt es dann halt, für LibRetro gibt es aber auch Solo. Aber zum Beispiel auf dem PC hast du halt, dann ist es halt auf DirectX zum Beispiel optimiert oder auf OpenGL. Und LibRetro hält das, soweit ich will mich jetzt nicht festnageln lassen, aber zumindest stellt ja die Hardware-Funktion bereit in LibRetro. Das heißt, die Emulatoren können das nutzen. Und dann hast du halt noch RetroArch. Das ist im Grunde genommen das Frontend, was A, die LibRetro-Funktion sozusagen in einer vernünftigen Optik zur Verfügung stellt und gleichzeitig zum Beispiel auch die Joystick-Sachen vernünftig, also du kannst vernünftig einstellen. Er gibt es dann die Pretro weiter, der gibt es den Emulator weiter, dass du da halt nicht so viel an der Konsole rumfummeln musst oder in irgendwelchen die Pretro-Einstellungen. Die hast du auch noch, aber das ist das Problem, das ist super unübersichtlich, wenn man da sich nicht auskennt. Deswegen ist RetroArch eigentlich das, was du am liebsten dafür nutzen kannst, weil es überträgt das dann richtig, so wie es sein soll.
Man kann das ja mal gleich zeigen. Genau, Kino hat das gerade am Laufen. Und Kino, wir können fast stereo die gleichen Sachen sagen. Das ist wahnsinnig beeindruckend.
Ja, ne?
Genau, ich schalte das hier in der Videoversion des Podcasts einmal ein und möchte nur noch dazu sagen, vielleicht kann man es sich so auch vorstellen, LibRetro, das ist wie so ein Konsortium, die sich halt auf so ein Minimum, einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt haben für das, was sie wirklich unterstützen wollen und was sie machen wollen, damit so ein Frontend wie RetroArch oder auch zum Beispiel OpenEMU am macOS da reingreifen kann, um halt die Sachen zu verknüpfen, um damit, wenn ich jetzt mein USB-Gamepad da reinstecke, wenn ich A drücke, bei jedem Emulator das quasi die gleiche Funktion auslöse.
Also hier haben wir, genau, und ich finde das auch, also das ist eigentlich so die zeitgemäße Variante im Moment, Emulationen zu benutzen, weil eigentlich alle relevanten Emulatoren sind inzwischen in RetroArch nutzbar. Und diese ganzen, was wir gerade erzählt haben mit Runahead, das läuft dann damit und so, das ist alles ganz prima. Und man kann halt sehen, wie unglaublich viele Kerne es da gibt. Ne? Also wir sind
jetzt zeig auch mal schon die neuen. Es geht ja wirklich auch inzwischen Sega Saturn bis Dreamcast. Du kannst da auch 3DS. Echt schöne neue Sachen. Man kann, 2DS, 3DS die Geschichte. Man kann hier Dolphin ist, glaube ich, inzwischen auch mit drin, oder?
Ich glaube ja. Ich habe es hier komischerweise noch, ich glaube, nicht gesehen. Doch, Dolphin, GameCube Wii,
genau. Siehste, genau, das ist nämlich auch drin. Also alles bis auf die aktuellste Switch-Emulation ist da eigentlich vertreten. Und das hat auch seine Gründe, weil Switch-Emulation nochmal ein ganz anderes Fass wäre.
Und das ist halt ganz cool, dass man da einfach sich den Kern reinlädt und man kriegt dann auch die Aktualisierung, wenn der Kern neu ist und so weiter. Und man hat dann halt eine Spielebibliothek, die man dann damit nutzen kann. Was ich ein bisschen verwirrend finde, man wird halt mit diesem Hauptmenü begrüßt und dann denkt man so, was mache ich jetzt? Und man muss dann erstmal die Cores auswählen, die man haben will. Dann muss man natürlich erstmal wissen, wenn man jetzt Arcade-Spiele spielen will, was will ich denn jetzt eigentlich nutzen? Will ich Final Burn nutzen? Will ich MAME, die 2000er-Version, die 2003er-Version? Also auch die alten Versionen sind durchaus noch relevant, weil die nämlich viel niedrigere Systemanforderungen haben.
Genau. Das ist aber der einzige Grund, warum man die noch nutzen würde. Aber dafür sind sie halt wichtig.
Aber gerade auf diesen ARM-basierten Sachen wie Raspi und so, nimmt man natürlich nicht die neueste MAME-Version, sondern die alte. Und das macht es dann auch wieder kompliziert, weil die ROM-Sets für die unterschiedlichen MAME-Versionen auch wieder unterschiedlich sind. Also ein bisschen Gefuppel ist das schon, aber trotzdem ist das alles ganz charmant. Und wenn man dann sich die Cores ausgesucht hat, also Cores, welche Systeme man emulieren will, dann kann man hier die Inhalte importieren. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann kann man Achso, hier sind gar keine Thumbnails, aber dann kann ich hier zum Beispiel auf Super Nintendo gehen und dann werden mir hier auch, dann holt er sich auch die Packshots rein.
Mhm. Und wunderschön. Da, alles nie da, gespielt, wie ich sehe. Schäm dich.
Achso, ja, weil ich das gerade erst installiert habe, aber die habe ich natürlich.
Na, war auch nur
übrigens,
Spaß.
Übrigens ist die Auswahl dieser Spiele, kann ich vielleicht nochmal einmal Werbung zu machen, da haben wir auf Heise Online mal so eine, ja, so eine Sammlung kuratiert, sage ich mal, dass wir für alle Systeme, also Amiga, C64, Super Nintendo, Mega Drive weiß ich gerade gar nicht, PlayStation 1, da haben wir so Umfragen gemacht in der Redaktion und überall mal geguckt und dann haben wir so ein, was man eigentlich kennen muss, ausgewählt. Und diese Auswahl finde ich deutlich gelungener als das, was die Hersteller auf die Mini-Konsolen aufgemacht haben. Nintendo hat ja auch seine Mini-Konsole, was ja immer mit irgendwelchen Lizenzsachen zu tun
das
hat.
Das ist es halt, ne?
Aber wir haben wirklich jetzt komplett, da sind zum Beispiel auch die Disney-Sachen drauf, wie Aladdin und so Sachen, die das, was sehr schöne Spiele alle sind.
Und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, dass sie halt diese alten Spiele nochmal für Geld irgendwo veröffentlichen. Ne? In der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann auch mal aber als Datei ist halt immer schwierig dranzukommen. Ne? Das ist halt immer leider, muss man leider so sagen. Aber das ist so ein Riesengeschäft inzwischen, für Nintendo sowieso, aber auch für andere. Das ist und schöner wäre es, wenn ich das alles auf einer Konsole machen könnte, aber das ist, naja.
Ja, wenn man es irgendwie so was wie eine eierlegende Wollmilchsau im Bereich Emulation, Software-Emulation, da ist das, was Keno hier zeigt, im Endeffekt mit RetroArch genau. Auf dem PC das Beste, weil man da nach oben hin natürlich die wenigsten Flaschenhälse hat bezüglich Hardware-Power und deswegen verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgehen kann. Sobald man weniger davon hat, wird das schon wieder alles nicht so sexy. Und man muss auch dazu sagen, sich so ein RetroArch zu konfigurieren, komplett auf alle Systeme, viele Systeme, wenn man das will. Das hat so den Charme, Linux wie so einen Linux-Server zu konfigurieren.
Das kann man so sagen, ja.
Oder die eigene Fotosammlung zu verschlagworten und auf den NAS zu schieben. Das ist jetzt nicht das Schönste, was man machen kann.
Aber hier kann man zum Beispiel dieses Run-Ahead, was wir hier erzählt haben, das kann man halt global einstellen hier, wie viele Instanzen, wie viele Frames genutzt werden. Das ist schon alles ganz cool. Und worüber wir auch noch gar nicht geredet haben, dass die viele tolle Sachen mit dem Bild machen können. Also dass man zum Beispiel Scanlines emuliert oder auch so die Krümmung von Röhrenmonitoren und auch
das frisst wahnsinnig viele Ressourcen. Gerade Fall, diese krümmende Emulation von den PVM-Monitoren, die ich hier gezeigt habe. Dieser Shader allein frisst zum Teil einen ganzen Kern bei einem aktuellen PC-System.
Aber so einfachere Filter konnte ich, also auch die Krümmung emulieren und Scanlines liefen auch auf dem PlayStation Classic. Da war ich ganz erstaunt. Cool. Allerdings nur bei Mega Drive scheint mir am leichtesten irgendwie, oder da war die Emulation immer super flüssig und da konnte ich auch Run-Ahead und irgendwelche Filter und so gut einstellen.
Warum das so viel Hardware wegnimmt, ist übrigens, weil das bis auf den Subpixel zum Teil emuliert, was mit einer Farbe passiert, wenn man jetzt zum Beispiel per S-Video statt F-Bus, diesem alten Cinch-Stecker, nicht reingeht, sondern ein S-Video nimmt und wie sich das dann reflektiert auf der Subpixel-Glasscheibe von innen. Sowas wird dann per Vulkan-API zum Teil gerendert.
Diese Vulkan-API und so, das ist halt Sachen, die alle gerade noch so in Entwicklung sind und wenn du merkst, okay, je leistungsfähiger der Chip ist und je mehr das angepasst ist, desto besser wird das. Aber das ist halt so viel geiler Scheiß, der halt gemacht wird, aber der auch so viel Leistung frisst.
Ah ja, klar, hier sind diese, wie die ganzen
Videofilter
hier mit so Phosphor-Nachleuchtung und Super-Eagle-Schärfung und so Sachen, da gibt es ganz
viel. Die kannst du alle gleichzeitig einsetzen, wenn du das willst und dann du einen 16-Kerner da irgendwo stehen hast.
Ja. Und es gibt sogar eine Funktion, dass man native Signale mit niedriger Auflösung ausgeben kann, wenn man da einen CRT-Monitor an seinen PC, also einen Röhrenmonitor an seinen PC angeschlossen hat.
Ja.
Ist auch ganz charmant.
So, jetzt denke ich, können wir aber ruhig dazu überleiten. Es gibt ja nämlich nicht nur Software-Emulation, beziehungsweise der Grund, warum es nicht nur die gibt, die komplette Software-Emulation hat eins gemeinsam, in der Regel die Eingabeverzögerung, wenn man jetzt nicht dieses Run-Ahead-Feature zum Beispiel nutzt. Dass also, wenn ich einen Knopf drücke, Mario erst ein paar Millisekunden später springt und dadurch das Timing durcheinander kommt. Viele kennen das vielleicht. Das gibt es selbst auf der Nintendo Switch bei Nintendos eigener Emulation von alten Classic-Titeln. Wer Super Tennis spielt in dem offiziellen Angebot von Nintendo und den Ball treffen möchte, denkt sich, irgendwie früher konnte ich das besser. Dann, wer das Original noch hat und eine alte Röhre und sich dann hinsetzt und spielt, merkt, das gibt's doch gar nicht. Da geht das. Da kann ich das wieder. Das liegt an der Software-Emulation, dass da die Eingabeverzögerung oder das Timing der Ausgabe nicht ganz stimmt. Und Audio-Delay oder die Wiedergabe von speziellen Audio-Chips, die dann teilweise in den Cartridges, also in den kleinen Spiele-Dingern saßen, das kann Software-Emulation in der Regel nicht hundertprozentig akkurat. Das kriegen sie manchmal irgendwie hin und dann denkt man, ja, das, so war das doch, oder ja, aber in Wirklichkeit, wenn man es dann nebeneinander sieht oder wirklich vergleicht, linker Kanal das alte, rechts das neue, emulierte, das ist nicht gleich. Und aus diesem Grund gibt es Hardware-Emulation. Da hat sich das Unternehmen Analog Interactive einen Namen gemacht. Ich blende das hier im Videostream einmal ein. Die haben vom angefangen beim Neo Geo zum Beispiel, das in so einen schönen Holzframe gegossen. Da einen Chip nachgebaut, die der Original-Hardware in nichts nachsteht. Also das war Original-Hardware in neuem Gehäuse. Und ihr neuestes Werk ist, diese FPGA-Chips zu bauen und die dann quasi per Software die Hardware emulieren lassen. Ich habe das auch hier, wenn ich das mal zeigen darf, sogar im Bild, weil ich habe mir die alle gekauft. Das hier ist so ein Nachbau von einem Super Nintendo von Analog Interactive. Da sieht man hier unten sogar noch drin, das ganze Mainboard dann. Das ist richtig, richtig schick gemachte Hardware, aber die hat dann auch seinen Preis. Das Ding, was ich hier in der Hand halte, kostet allein 570 Euro.
Da kann man ja fast schauen, ob man eine gebrauchte Konsole kriegt für das Geld.
Ja, aber gut, das Argument ist halt auch da immer gewesen, die sind dann, irgendwann gehen die Dinger kaputt und die zu reparieren ist schwierig. Das ist jetzt komplett neu gemachte, restaurierte Hardware in neuem Gehäuse. Da hast du Garantie drauf und die läuft 1A genauso wie die Originalgeräte von früher. Und du kannst, ich sag das hier nochmal, da ja auch deine Module reinstecken. Ne? Die sind hier einfach Cartridge-Slot. Geht auch genauso schwer rein wie sonst was. Und ja, da laufen dann auch solche Sammlungen, wenn man dann nicht immer jedes Spiel einzeln drauf machen will, kann man solche Module drauf machen, wo diese ROMs dann quasi zusammengespeichert sind und die werden dann von da geladen.
Kann man denn auch eigene, man kann auch eigene Datenträger benutzen, wo man selber ROMs drauf gemacht hat, ne?
Ja,
also man könnte auch, wenn man legale ROMs aus dem Internet heruntergeladen hat, könnte man die da auch drauf spielen.
Richtig. Und das gibt einem halt die Freiheit, oder was heißt die Freiheit? Die komplette, genaue Nachberechnung der Hardware. Das bedeutet, die Spiele werden genauso wiedergegeben wie auf einer Originalkonsole. Da gibt es keinen Unterschied. Auch da ist beim Sound mal so minimal ein Pitch höher oder langsamer. Aber das Schöne ist auch, man hat den direkten Zugriff drauf. Das heißt, ich kann jetzt bei so einem Super Nintendo-Nachbau, wie wir ihn hier sehen, in den Einstellungen reingehen und sagen, ich will, dass diese Blips jetzt anders klingen oder ich will, dass diese Blips und Blups lauter klingen, lauter werden. Man hat da die Speicherfunktion mit drin. Und trotzdem hat man die komplette authentische Erfahrung von früher. Das ist, was Analog Interactive gemacht hat. Das, als nächstes planen sie, das zum Game Boy zu machen. Dann haben sie Neo Geo, NES, Sega Genesis haben sie gemacht, also Mega Drive. Und als nächstes kommt halt der Game Boy.
Also alles 16-Bit, ne?
Ja, richtig.
Bzw. 8-Bit natürlich beim,
8-Bit beim Game Boy. Alles bis 16-Bit, richtig.
Ja. Aber wenn man bedenkt, ne, da, wenn man alle Systeme emulieren will, dann gibt man da mehrere tausend Euro ein versus 40 Euro für einen PlayStation Classic, wo auch die Controller direkt da am Start sind. Das ist schon so eine Sache. Aber
es ist eine Liebhabergeschichte, ohne Frage.
Ich habe gerade gesehen, dass auf dem Bild von dem Analog-Dingen...
Da sind die 8-Bit-Dode-Sachen dabei.
Genau, die wollte ich auch mal, die habe ich nämlich auch hier liegen. Einmal fürs also dem NES nachempfunden und einmal dem Super Nintendo nachempfunden. Und die sind halt cool, weil man die halt, kann man mit Micro-USB-Kabel irgendwo anschließen. Man kann sie aber auch mit Bluetooth, sowohl mit Raspis als auch mit PCs, als auch mit, ja, wie ich höre, auch mit den Analog-Dingern nutzen. Und die sind schön authentisch, finde ich.
Die sind sehr gelungen und sind natürlich nicht so direkt wie das Verkabelte, aber für die meisten von uns das ist selbst für mich, und da bin ich super penibel eigentlich, ich finde, die sind vollkommen ausreichend, um auch Street Fighter gegen meinen Bruder damit zu spielen. Mhm. Da wäre ich jetzt nicht so genau, aber ja, die finde ich auch vollkommen in Ordnung. So,
was halt wirklich spannend ist, will ich da nochmal einhaken, du hattest ja gerade über die Emulationsprobleme gesprochen, dass es halt immer Spiele gab und gibt, die Fehler der Hardware ausgenutzt haben. Richtig. Oder undokumentierte Dinge ausgenutzt haben. Und deswegen müssen diese Emulationen im besten Fall wirklich das Ding so originalgetreu emulieren, dass diese Sachen auch funktionieren. Früher hat man es oft so gemacht, dass dann die Treiber für die einzelnen Spiele irgendwie gepatcht worden sind. Aber es gibt inzwischen auch wirklich Emulatoren, die so cycle-genau das Zeug emulieren, dass das alles gut funktioniert. Also ich finde Software-Emulation durchaus faszinierend, vor allem, weil man eben noch die Möglichkeiten hat, das Bild ein bisschen nachzubearbeiten. Also gerade diese Schärfungsgeschichten finden ja viele Leute cool. Aber da scheiden sich natürlich die Geister.
Viele sagen ja auch, also der Kostenfaktor ist, denke ich mal, sicher ein großer, den du da angesprochen hast. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich mache das hier nochmal groß, was hier direkt mit drin ist, ist ein Gerät, das sieht so aus und hört auf den Namen Framemeister. Das ist ein externer Skalierer, ist aus Japan, da gibt es auch als Open-Source-Projekt, das heißt dann... Habe ich gerade vergessen, suche ich gleich nochmal raus, sage ich dann nochmal. Open Source Scan Converter, OSSC heißt das Ganze, genau. Dass diese alten Analogsignale dann von dieser nachgebauten Originalhardware oder halt von Originalhardware nimmt und adäquat überhaupt an dein Display weitergibt. Wenn du also, nicht jeder hat so einen Broadcast-Monitor, wie ich den gerade gezeigt habe, in seiner Wohnung rumstehen, sondern in der Regel ein 4K-Display oder ein 1080p-Bildschirm. Und die bringen nochmal eine eigene Eingabeverzögerung mit und verschlimmbessern diese ganze Situation, nämlich in dem Moment, wo man sie anschließt. Und da braucht man dann so einen Skalierer, um auch solche Sachen wie 240p Auflösungen mit Scanlines darzustellen. Und die sind halt in diesem Gerät, was ich eben hochgehalten habe, was dann zwar 500 € kostet, sind die direkt mit drin. Da hast du digitale Ausgabe über HDMI und sparst dir dann quasi die 300 € für den Skalierer.
Was man ja bedenken muss, ist, dass die alten Spiele die Unzulänglichkeiten der der Composite-Verkabelung und den groben Monitoren und den Scanlines und so in der Grafik ausgenutzt haben, dass das plastischer besser aussieht. Das heißt, viele Spiele sehen auf Deutsch gesagt auf einem guten Monitor, auf einem LCD-Monitor total scheiße aus. Genau. Und deswegen muss man meines Erachtens eigentlich diese Aufbereitungsgeschichten. Entweder schärft man es hoch, das sieht auch oft gut aus, oder aber man emuliert eben diese Scanlines und die Krümmung und das Phosphor-Nachleuchten und solche Sachen.
Da wird gern genommen das Beispiel von, gleich Alex, da wird oft gern genommen das Beispiel von Sonic, wie er in dem ersten Level Green Hill Zone vor den Wasserfällen steht. Und das gibt nur eine Transparenz, wenn das Ganze halt mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt wird und, wie du schon sagst, ein eigentlich minderwertiges Videosignal benutzt wird, dann hast du so einen richtig transparenten Wasserfallschimmer in dem Spiel. Und wenn du das aber auf dem Emulator spielst, mit dem PC-Bildschirm, dann hast du einfach nur so eine blaue Wand. So, Alex?
Und ich finde, das ist halt wirklich das Argument dann für die teure Hardware, wenn du sagst, okay, ich möchte das wirklich so möglichst originalgetreu haben. Weil sonst sagst du ja, okay, ja gut, der ist jetzt nicht transparent, aber egal. Ich meine, es ist ein Grafikelement, was mir dann sonst nicht irgendwie, ist nicht spielrelevant. Aber gerade wie gesagt, ich möchte das genauso haben wie früher. Und die alte Konsole, selbst die alte Konsole ist ja nicht so genauso gut an dem 4K-Display. Ich brauche ja irgendwas, was dazwischen das irgendwie vernünftig hochrechnet. Und da ist das eben, also es ist dann schon, wo ich sage, okay, das ist mir zu teuer. Aber wenn ich es mal original wirklich ganz genau haben will, dann ist das ja eigentlich die einzige Lösung. Und da ist natürlich solche Nachbauten dann schon die wirklich wesentlich bessere Lösung für sowas. Weil das kannst du mit dem PC nicht emulieren so richtig.
Aber was wir noch gar nicht besprochen haben, was natürlich auch ein wichtiges Argument ist für die für Software-Emulation, ist, dass ich mit Save-States arbeiten kann und dass ich zurückspulen kann. Ich muss sagen, dass ein Spiel wie Super Goals and Ghosts auf dem Super Nintendo, ich bezweifle, dass das viele Leute unverändert durchgespielt haben, aber mit so einer Rückspulfunktion macht das richtig Spaß. Und da kann man halt die alten Spiele, die viel zu schwierig gewesen sind, kann man dann relativ, also es ist immer noch eine Herausforderung, aber man kann sie dann relativ, man cheatet ja eigentlich nicht, weil man ja sozusagen die Stellen trotzdem selber spielen muss, sondern man spult einfach nur zurück, man spart sich nur diese ständige
Neuspielen. Naja, es ist schon was anderes, die schwierige Stelle nach 3 Minuten schwierigen Stellen noch hinzukriegen, als sie immer wieder direkt im ersten Anlauf schaffen zu können. Also Cheaten hin oder her, das geht allerdings auch auf diesen Hardware-Nachbauten, sofern man halt eine Cartridge wie das Everdrive benutzt. Also Everdrive sind diese Sammel-Cartridges, die ich gesagt habe, da kommt so eine SD-Karte oben rein, da sind die ROMs dann drauf und die haben nochmal eine Software an sich und dann kann man zumindest Save-States speichern und laden. Aber das geht schon, aber du kannst nicht zurückspulen, nein. Also es geht,
oder auch
vorspulen. Gibt's nicht,
Bei so japanischen Rollenspielen, die einen immer so schlimm volllabern, dass man einfach mal ein bisschen vorspulen kann. Also und vor allem, es scheint ja nicht ganz so schlimm zu sein, weil ja sogar Nintendo auf der, das heißt ja nicht mehr Virtual Console auf der Switch, sondern das ist ja jetzt
Nintendo Online.
Nintendo Online eingebaut, sowohl die NES als auch die Super Nintendo Emulation. Und da gibt es auch sowohl Save States, also Zustände speichern, als auch zurückspulen.
Das ist absolut zeitgemäß. Das war eine andere Zeit damals. Da musste man jemanden, der dafür 120 Mark ausgegeben hat, konntest du ja auch nicht dann irgendwie sagen, okay, ich habe das in einem Nachmittag durchgespielt, da musstest du ja ein bisschen Challenge bieten. Das sind Spielprinzipien, die auch noch aus der Arcade stammten, wo Leute halt immer Geld nachgeschoben haben, damit sie quasi gemolken wurden, um immer mehr von dem Spiel zu sehen. Dass das jetzt natürlich heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist, auch ich habe zum Beispiel Super Ghosts and Ghosts erst durch einen Emulator so das Ende dann gesehen, weil auch das kann ich nicht. Möchte ich glaube ich auch nicht können, aber Respekt für die es können.
Vor allem, man muss das Spiel ja nochmal durchspielen, wenn man richtig schaffen will, ne? Bei diesem sadistischen Ding, muss ich sagen. Krass.
So, und dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich jetzt habe ich ja gezeigt, die auf FPGA-Basis basierten Hardware-Emulationen, da gibt es jetzt eine Open-Source-Entwicklung, die heißt Mister, die werde ich auch mal einblenden für die Videoleute hier. So sieht das gute Stück aus.
Kommt, glaube ich, nicht aus Deutschland, wenn ich mir den Namen anhöre.
Okay. Ich weiß allerdings nicht genau, wo es herkommt, aber es gibt auf jeden Fall einen Streamer, der Deutsch spricht auch. Und die alten Eggebrechts sind da auch so ein bisschen drin. Ich kann es dir nicht genau sagen, wo es herkommt. Können wir ja später noch in den YouTube-Kommentaren oder auf Heise erklären. Dann suche ich das noch raus. Es ist ein Altera Cyclone SE FPGA-Chip. Das ist das Ding hier in der Mitte. Und hier sind noch 2 Erweiterungsslots drauf. Also das Prinzip ist schon so ähnlich wie bei einem Raspi. Allerdings werden auf diesem FPGA dann per Software mehrere Cores quasi können geladen werden und dann ist das quasi ein FPGA für alle Systeme oder für die meisten Systeme. Da geht zum Beispiel Neo Geo drauf, da gehen Genesis drauf, da geht also eigentlich alle, die wir jetzt besprochen haben. Was nicht so gut geht, ist Dreamcast, aber auch daran wird gearbeitet. Also da sind sie schon auf der gleichen, haben sie schon die gleichen Probleme, aber die gehen, funktionieren natürlich in der Theorie und auch oft in der Praxis genauso gut wie auf diesen teuren Produkten von Analog Interactive. Zum Teil sogar gibt es 1-2 Demo-Projekte, das sind so Demo-ROMs damals vom Amiga, die laufen dann nur auf diesem Mister und da macht er auch ganz viel Wett, also gerade die C64-Sachen und Commodore Amiga 500, diese Hardware-Emulation klappt damit ganz hervorragend. Das ist eine richtig super Sache, auch Atari ST übrigens.
Aber es ist ja, eine richtige Hardware-Emulation ist es ja nicht, weil es ist ja auch schon Software, die auf diesem FPGA
läuft. Die Software ist aber nur die Programmierung des Cores.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und das ist ja nichts anderes, was Analog hier macht. Die haben halt dann einen Mann, der sich Keftris nennt, ein Programmierer, der ist auch ganz bekannt in der Retro-Szene, der hat sich dann halt 1-2 Jahre nur darauf gestürzt, zum Beispiel den Super Nintendo Core so perfekt wie möglich nachzuprogrammieren. Also diesen FPGA-Chip so gut wie möglich nachzuprogrammieren, dass er die Hardware emuliert.
FPGA heißt übrigens Field Programmable Gate Array. Und das ist laut Wikipedia ein integrierter Schaltkreis, in welchen eine logische Schaltung geladen werden kann. und das, diese Mist-Geschichten sind also auch nicht nur in der Spiele-Emulation relevant, sondern du hast ja gerade schon Amiga erwähnt, aber das gibt es für ganz viele alte Computer- und Heimcomputersysteme. Und das ist sehr, sehr spannend. Da hatten wir in der CT auch schon häufiger mal Berichte dazu drin. Das ist
und cool. Das ist durchaus gute Hardware. Das ist halt so ein ARM Cortex A9 Dual Core CPU mit 800 MHz. Die hat also schon ein bisschen Wumms. Zumindest, wenn man sie halt so detailgetreu dann programmieren kann, dass sie solche 16-Bit, denke ich mal, bis zu 32-Bit Konsolen nachahmen soll. Und das Schöne ist, die lässt sich auch genauso wie diese Sachen von Analog Interactive quasi erweitern, durch zum Beispiel so ein HDMI, eine HDMI-Brücke, dass du dann so ein Interface da oben noch drauf machst. Da kannst du dann einen teuren Noctua-Fan oben drauf machen, damit das nicht so wahnsinnig laut wird. Und dann hast du entweder VGA-Out, HDMI-Out, kannst da altes RGB rausgehen lassen, um es dann halt doch an der Röhre zu benutzen. Und unten drunter sieht man noch so einen ganz stinknormalen eigentlich, kann man auch benutzen, USB Vierfachadapter, damit du halt mit bis zu vier Spielern da Controller dran anschließen kannst.
Und du hast auch so alte Röhrenmonitore, auf denen du tatsächlich spielst.
Genau, das müsste ich auch die Kamera drehen, das steht jetzt da vorne. Können wir ja demnächst mal eine ganze Tour machen.
Was hast du da für einen Fernseher oder für einen Monitor?
Ich habe einen Sony PVM 14M2, glaube ich. Auf jeden Fall einer, der RGB-fähig ist. Und ich habe auch noch diese alten Sony Trinitron-Dinger, die ganz viele hatten mit 32 Zoll 4:3. Das war die Generation, bevor es dann flat wurde, obwohl es Röhre war. Davon habe ich mir zwei besorgt, als sie verschenkt wurden von Leuten, die sie ansonsten auf die Straße gestellt hätten. Die gehen jetzt schon wieder hoch, es werden sündhaft teuer. Und ich habe halt eins davon aufgebaut und den anderen im Keller, falls der andere mal kaputt geht.
Aber was ich sagen wollte, dass ich Retro-Gaming sehr schön finde auf Handhelds. Deswegen mag ich auf der Switch wirklich sehr gerne die NES- und Super Nintendo-Emulation. Da hole ich gerade Spiele nach, die ich verpasst habe, wie Super Metroid oder Zelda Link to the Past und so, das ist wunderbar. Und da geht es ja auch bei der Switch, dass man die hackt und dann da auch RetroArch laufen lassen kann. Ja. Ich muss mir überlegen, ob ich das mache, weil die hat ja auch eine sehr starke Hardware im Vergleich, also besser als ein Raspi 3. Genauso wie Nvidia, da ist ja ein
Tekka. Das ist im Endeffekt derselbe Chip wie im neuen Nvidia Shield dann im Endeffekt drin.
Was ja auch sehr beliebt ist bei Emulationsleuten, ne? Der richtig. Nvidia Shield.
Es gab ja mal das Shield Tablet, das ist ja leider tot, aber im Prinzip, das ist ja die Switch-Hardware nur schon 3 Jahre vorher.
Ja, und genau.
Und ich meine, von der Hardware, also der Raspi-Chip ist ja gar nicht so viel langsamer, aber es ist eben einfach noch nicht optimiert. Das merkst du halt an vielen Stellen. Also
ja, schon langsamer als ein Tick.
Ja, der Grafikeinheit ist halt richtig geil. Ja. Ne? Das muss
man Was man, denke ich, vielleicht abschließend zusammenfassen kann, ist, man muss sich, auf Englisch sagt man so schön, pick your poison. Also man kann sich aussuchen, für welches Gift man sich entscheidet. Die eierlegende Wollmilchsau wird man nicht finden im Retro-Gaming, es sei denn, man hat halt noch die ganzen alten Kram. Damit ist man immer safe. Allerdings hat man dafür, man muss immer irgendwas aufgeben. Bei authentischer Hardware ist es Platz, den man aufgibt. Bei beim Retro-PC, der bis eigentlich ein Gaming-PC ist, der aktuelle Spiele macht, ist es Verschwendung von Ressourcen. Bei den FPGA-Chips ist es Geld. Also irgendwas verschwendet man immer, wenn man sich mit diesen alten Sachen so sehr beschäftigen möchte. Von daher ist es eine echte Leidenschaft für uns
alle. Ja, auf jeden Fall. Was ich halt auch charmant finde bei so einem Raspi oder bei dem PlayStation Classic, dass man halt auch Leuten, die nicht so nerdig sind wie wir, sondern die einfach nur die alten Spiele spielen wollen, denen kann man das in die Hand drücken und das kann man alles vorkonfigurieren. Man kann dann da 10 Systeme drauf machen und die Spiele kuratieren und das alles ganz liebevoll machen mit den Packshots und so. Und dann kann man den Leuten das in die Hand drücken und dann haben die halt eine perfekte Retro-Konsole. Was nur schade ist, das ist halt, weil es halt oft im legalen Graubereich stattfindet, dass man sowas nicht kaufen kann, sondern so eine All-in-One-Super-Konsole muss man sich selber basteln. Aber da können diese Listen, von denen ich gerade geredet habe, auf Heise Online, die verlinken wir mit den besten Spielen, die können da schon helfen, weil es ist bei Emulation, finde ich, super nervig, wenn du kannst ja problemlos die kompletten ROM-Sets runterladen, wenn du es nicht so mit der Legalität hast und dann hast du da irgendwie 200 Spiele und du weißt gar nicht, du findest das, was du spielen willst, gar nicht und hast ganz viel Schrott dabei. Deswegen ist so die Kuration, das liegt
mir am Herzen.
Ich bin ja ein Freund davon, sich wirklich Ziele zu setzen, was man eigentlich als Spieler machen möchte und dann dahingehend zielgerichtet das richtige Spiel auszuwählen, um das dann zu spielen. und nicht ja. immer zugemüllt zu werden mit unendlich viel Optionen, weil die gibt es so oder so.
Ja, das stimmt.
Ne, die Frage ist ja, was möchte ich eigentlich jetzt erreichen? Was möchte ich in mir befriedigen, damit ich das oder das anfange?
Und da sind ja die PlayStation Classic oder auch die Nintendo Classic Dinger ja eigentlich ein ganz guter Anfang, wenn die halt technisch auch ein bisschen verbockt sind hier und da, aber es ist ja erstmal so ein schön, ah, cool, so war das damals. Mhm. Und dann, wenn du es geil findest, gehst du noch halt nochmal ein bisschen tiefer rein und siehst, ah, okay, vielleicht war es nicht ganz genau so, vielleicht kann ich da noch ein bisschen mehr rausholen.
Ne? Und auch Nintendo muss ja den Kompromiss machen, das sieht man ja daran, ja. weil wenn sie, natürlich hätten sie auch so einen FPGA-Nachbau machen müssen, dann hätten sie halt fürs SNES Classic 300 Euro verlangt, dann hätte es wahrscheinlich nicht mehr so viel Umsatz gemacht nee. Und nicht so viel Käufer gefunden. Das ist halt überall immer ein Kompromiss, den man eingehen muss. Genauso gibt es perfekte Software-Emulationen von Einzeltiteln, von Sega, diese Sega Classics-Reihe auf der Nintendo Switch. Deluxe emuliert mit Zusatzfunktionen und diese Soundspur noch mit rein. Oder hier, wie auf dem Automaten damals. Genial, aber dann kostet das Einzelspiel auch wieder 15 Euro. Aber es ist trotzdem von 1990.
Diese Dot-Emo-Sachen sind sehr schön, ne? Das
zum Beispiel. Redest, oder ja. die Sachen von M2, die mir immer direkt dann einfallen. Die waren auch im 3DS so toll, da konntest du dann Outrun mit 3D-Effekt spielen. Das ist eine Zusatzentwicklung, die dann da oben drauf kam. Oder dich bei Hang-On direkt auf den virtuellen, auf das virtuelle Motorrad wieder setzen und in 3D da durchsausen. Das sind geile Titel, haben dann aber auch wieder das Geld da gekostet, dass sie dann mehr oder weniger wert waren.
Mein Lieblingsspezialtipp, man kann eine Quest, also die Oculus Quest, das All-in-One, also das autarke Headset, kann man einen Virtual Boy Emulator sideloaden. Und das ist mal richtig geil, weil das viel besser ist auf dem richtigen VR-Headset. Also da kann man die Virtual Boy Spiele mal so spielen, wie die eigentlich gemeint waren, weil auf der Original-Hardware kriegt man ja ganz schlimm Kopfschmerzen. Und die sind ganz gut gewesen, die Spiele. Also wirklich, das ist das war ja so die Flop-Konsole schlechthin von Nintendo. Ja. Aber das ist auch irgendwie toll, da die alten Sachen mal wieder neu zu entdecken. Ich habe so ein Ding nie gehabt im Original, sondern nur auf Messen mal gesehen. Und das ist auch cool.
Aber ich finde,
ich kenne nur Tennis und Wario auf dem Virtual Boy und das sind meiner Meinung nach die einzig guten Spiele, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Alex?
Aber für jemanden, der sowas gar nicht mal angefasst hat, auch bisher nur irgendwie Videos gesehen hat, ist das halt eine riesen Möglichkeit, sowas mal auszuprobieren und klar ist es nicht genau wie damals, aber das so ein Gefühl kriegst du dafür und das ist halt toll, dass du das überhaupt machen kannst. Und
finde ich auch.
Mit der Quest finde ich einen guten Tipp, weil klar, die kauft man nicht dafür, aber man kann sie mal ausprobieren und schauen, ey, cool, irgendwie war das damals vielleicht doch gar nicht so schlecht, die Idee. Nur die Hardware war halt auch noch nicht so weit.
Also das war ja eins der großen Probleme, dass das nicht rüberkam an die Menschen. Ne? Diesen Virtual Boy musstest du halt erst irgendwo ausprobieren an so einem Kiosk, um zu checken, was daran cool war. Und wer dann jetzt in den 2000ern groß geworden ist und mit Emulation dann irgendwie versucht hatte, oh, warum war das denn so scheiße und sich das auf dem Emulator anguckt, ohne so eine Quest, dann ist es ja noch beschissener, als es eh schon war. Und da ist jetzt das mit der Quest ein super Hinweis, weil da kann man es wenigstens dann in viel authentischer genießen, so wie es von Nintendo gedacht war damals.
Ja.
Jojo.
Super. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare und Fragen in den Kommentaren, in den Kommentarsektionen und im Forum auf Heise. Und
Mail, uplink@ct.de,
nicht vergessen. Genau, uplink@ct.de. Hoffen, wir können bald wieder mit euch über Retro schnacken. Also sendet uns gerne eure Themenvorschläge dahingehend. Und dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
Ich würde gerne noch sagen, ich bin jetzt erstmal für über ein Vierteljahr bin ich nicht mehr am Uplink, weil ich habe nämlich Elternzeit.
Wow!
Das ist schön.
Glückwunsch. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, vielen Dank.
Ja. Wir versuchen dich würdig zu vertreten.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich freue mich auch schon.
Ist ja trotzdem
nicht auf die Elternzeit, aber ich freue mich jetzt schon, dass ich wieder zu euch kommen darf bald.
Um dann wieder Pixel zu bauen.
Genau.
In diesem Sinne. Macht's alle gut.
Tschüss.
Ciao. CT Uplink.